Mit diesem Gottesdienst beginnt eine Reihe, in der es unter anderem auch um Leiterfahrungen und den Umgang damit geht. Ich hatte die Vorgabe, was Positives aus Leid entstehen kann. Man kann auch sagen, was Positives trotz Leid entstehen kann. Und als ich gefragt wurde, ob ich zu diesem Thema predigen könnte und darüber gebetet habe, kam mir immer wieder ein Mann in den Sinn, den wir auch in der Bibel finden, und zwar Mose. Und immer wieder war dieser Gedanke da, Mose. Und so habe ich mich mit seiner Person etwas mehr oder näher beschäftigt. Ich denke, dass viele von uns ja seine Geschichte kennen. Aber schauen wir uns seinen Anfang mal etwas genauer an. In der Zeit, als die Mutter von Mose ja schwanger war, gab es ein Gesetz vom Pharao, dass alle Jungen, die geboren würden, sofort getötet werden müssten, während die Mädchen am Leben bleiben dürften. Und wir wissen heute eine ganze, ganze Menge darüber, was ein Baby im Mutterleib schon alles spüren kann. Alle Ängste, alle Sorgen, alle Nöte, alle Unsicherheiten der werdenden Mutter würde das Ungeborene schon spüren. Und es wächst mit diesen Gefühlen auf. Und diese Gefühle sind in ihm. Und was mag die Mutter von Mose auch für Ängste gehabt haben? Sie wusste ja nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen würde. Und vielleicht war diese kleine Hoffnung in ihr, doch lieber eine Tochter zu bekommen, denn ein Junge müsste ja nach dem Gebot vom Pharao sofort getötet werden. Nach der Geburt von Mose verbarg sie den Jungen 3 Monate lang. Und auch hier gab es mit Sicherheit sehr vieles, was der Junge an Gefühlen der Mutter mit der Muttermilch schon aufnahm. Und ich gehe davon aus, dass das mit den Säuglingen damals ähnlich war oder genauso wie auch heute. Ein Säugling weint, wenn er Hunger hat. Er weint, wenn er sich nicht wohlfühlt. Er weint, wenn er auf den Arm will oder die Windel voll ist. Er weint. Und so ein Kind musste man verbergen, 3 Monate lang. Und dann wurde Mose mit 3 Monaten in ein Binsenkästchen gelegt und von seiner Schwester am Nilufer abgelegt. Auch das sollten wir vielleicht noch einmal verinnerlichen. Mit 3 Monaten ein Kind in ein Binsenkästchen gelegt. Vielleicht hat er am Anfang noch geschlafen, durchaus möglich. Und vielleicht war das Schaukeln auf dem Wasser auch angenehm. Die Tochter vom Pharao sah dieses Kästchen mit dem kleinen Knaben darin und entschied, dass Mose am Leben bleiben solle und er bei ihr aufwachsen soll. Aber dafür brauchte sie eine Amme. Und als das die Schwester von Mose sah, die ja dabei geblieben ist, ist sie zu der Tochter vom Pharao gegangen und hat gefragt, ob sie eine Amme besorgen soll. Und nachdem das bejaht wurde, hat sie ihre eigene Mutter geholt, sodass die Mutter Mose auch noch weiterhin stillen konnte. Aber irgendwann musste sie ihn ja abgeben. Und auch das ist etwas, was wir heute wissen, was mit Sicherheit einen großen Einfluss für ein kleines Kind hat. Ich mache einen Sprung. Mose ist erwachsen. Und eines Tages geht er zu seinen Brüdern hinaus. Er weiß also genau, dass er ein Hebräer ist, obwohl er bei Ägyptern aufgewachsen ist. Und er sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer schlägt. Und darüber ist er so erzürnt, dass er den Ägypter erschlägt. Dazu ist er fähig, einen Menschen zu töten. Aber als das herauskommt, muss er fliehen. Er verliert also wieder seine Heimat, seine Familie. Und er findet später eine neue in Midian. Er heiratet und bekommt Kinder. Und dann passiert eines Tages etwas sehr Außergewöhnliches. Als Mose eines Tages die Schafe und die Rinder seines Schwiegervaters weidet, sieht er einen brennenden Dornbusch. Der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Und das will er sich näher anschauen. Doch da hört er die Stimme Gottes. Die Stimme ruft ihn, mitten in der Wüste, dort, wo sonst niemand ist. Mose steht vor diesem brennenden Dornbusch, barfuß, denn Gott hatte ihm gesagt, zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Er steht dort also barfuß, verletzlich und verwirrt. Und dann spricht Gott ihn an, nicht als Befehl oder Urteil, sondern als Einladung. So beschreibt es zumindest Andy Weiss. Gott will, dass Mose sein Volk aus Ägypten führt, raus aus der Gefangenschaft, in eine neue Freiheit hinein. Wie geht Mose damit um? Mose zögert. Er will nicht gehen. Er fühlt sich viel zu gering und viel zu klein. Wer ist er denn schon? Und genau das sind dann auch seine Argumente. Wer bin ich denn? Wer bin ich? Eine Frage, die wir uns eigentlich alle einmal stellen müssten. Wer bin ich? Mose spricht weiter, ich kann nicht reden, ich bin zu langsam, ich bin nicht der Richtige. Nicht Ägypter, nicht Hebräer, wer bin ich? Und alle seine Argumente sind da auch verständlich. Und ich glaube, dass er fest davon überzeugt ist, nicht zu genügen. Nach seiner Lebensgeschichte ist auch das selbstverständlich. Doch Gott gebraucht ihn. Er wird das Volk aus Ägypten herausholen. Und wer seine Geschichte nachlesen will, ab 2. Mose 2. Gott gebraucht also einen unsicheren, ängstlichen, nicht selbstbewussten Mann. Und er kennt ja seine ganze Geschichte mit all den Höhen und Tiefen. Und er verachtet ihn nicht wegen seiner Unsicherheit. Ja, er geht sogar auf ihn ein und stellt ihm Menschen wie seinen Bruder an die Seite, der anscheinend gut reden kann. Andy Weiss schreibt, dass die Urwunde von Mose nicht zu genügen sei. Ich genüge nicht. Ein kleiner Einschub. Ich wünschte mir, dass manche Mächtige dieser Welt, die gerade ihre Macht missbrauchen und sich als Könige oder sogar als kleine Götter fühlen, etwas von dem hätten, was Mose hatte. Ich genüge eigentlich nicht. Ich brauche jemanden, der über mir steht. Ich erzähle jetzt ein wenig aus meiner Lebensgeschichte. Denn wenn ich sie anschaue, gibt es ein paar kleine Ähnlichkeiten. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht Mose, der mit Gott wie mit einem guten Freund geredet hat. Aber meine Mutter wurde mit 18 Jahren schwanger. Sie war nicht verheiratet und kam aus einer frommen Baptistenfamilie. Mit Sicherheit war das vor 70 Jahren nicht einfach. Weder einfach in der Familie noch einfach in einer Gemeinde. Auch sie muss starke Ängste gehabt haben, denn sie wusste, dass meine Großeltern sehr enttäuscht von ihr sein würden. Bis dahin war sie die brave Tochter gewesen. Und Strafe gehörte damals zur Erziehungsmethode meiner Großmutter dazu. Und das hörte auch nicht auf, die Strafe mit 16, 17, 18 oder noch älter. Und so hatte sie mit Sicherheit auch viel Angst vor ihrer Mutter. Mein Großvater hat aus Enttäuschung einige Zeit nicht mehr mit ihr geredet, leider. Später hat sie dann meinen leiblichen Vater geheiratet. Und 2 Jahre später wurde mein Bruder geboren. Als ich 3 Jahre alt war, verließ uns unser leiblicher Vater. Und wir haben 18 Jahre lang nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Und dann nur ganz kurz einmal. Als ich 8 war, hat meine Mutter wieder geheiratet. Mein Bruder und ich blieben aber bei meinen Großeltern. 10 Tage vor meinem 12. Geburtstag starb mein Großvater. Er war für mich in meiner Kindheit die wichtigste Person. Er war die Person, von der ich mich wirklich geliebt gefühlt habe. Danach ging mein Bruder auch zu meiner Mutter und ihrem neuen Mann. Ich bin bei meiner Großmutter geblieben. Schließlich konnte ich sie nicht alleine lassen, was auch ihre Aussage war. Wie gesagt, Schläge gehörten damals zur Erziehung meiner Großmutter dazu. Ich war 14, als ich die letzte kräftige Prügel mit einem Stock bekam. Und ich würde im Nachhinein auch heute noch sagen, dass meine Teenagerzeit schwer war. Sie war nicht leicht. Aber es gab auch viele falsche Entscheidungen, die ich in dieser Zeit getroffen habe. Ich bin schuldig geworden, habe Gewalterfahrungen gemacht, auch außerhalb der Familie. Ich mache einen Sprung. Ich bin 22, als ich nach längerem Suchen Gott neu begegne. Alfred und ich haben geheiratet. Wir haben unsere Tochter Sina bekommen und wir sind, wie die meisten von euch wissen, hierher gezogen mit zwei Familien. Unser Sohn David ist geboren. Und ich dachte damals tatsächlich, jetzt ist alles gut. Jetzt wird es keine Krisen mehr geben, zumindest keine großen, keine Leiterfahrungen mehr geben. Jetzt ist alles gut. Aber dann hat mich meine Vergangenheit eingeholt. In den ersten Jahren meines Christseins hatte ich noch sehr, sehr viel Angst vor Strafe. Angst, dass Gott mich straft. Angst, Fehler zu machen, nicht zu genügen. Gottes Liebe zu verlieren, wenn ich nicht wirklich alles richtig mache. Ich war dann ein gutes halbes, dreiviertel Jahr bei einem Klinikseelsorger, den ich kennengelernt hatte in Seelsorge. Und dort habe ich das erste Mal was darüber gehört, dass es in meiner Geschichte auch Traumata gab, die angeschaut und bearbeitet werden sollten, aber auch vor allen Dingen Heilung bedürften. Und doch kamen schon in dieser Zeit immer wieder Menschen zu mir, die mir ihr Herz anvertraut haben, mit ihnen geredet habe, gebetet habe, bis ich eine Frau begleitet habe, die manisch-depressiv war. Und da bin ich an meine Grenzen gekommen. Und ich hätte gerne eine Ausbildung, eine Weiterbildung angefangen. Aber da mein Mann gerade kurz zuvor eine Umschulung gemacht hatte, war das Geld sehr knapp. Und ich habe darüber gebetet und Gott gefragt, was er möchte. Und dann hat mir ein Ehepaar, dessen Frau ich begleitet habe, zwei Schulungen geschenkt, sodass ich wusste, dass Gott mir diese Gedanken ins Herz gelegt hat. Und nun darf ich seit über 30 Jahren Menschen begleiten. Und das ist für mich ein Wunder. Trotz meiner Geschichte darf ich Menschen begleiten. Ein Gottesgeschenk. Aber das bedeutet nicht, dass, wie ich damals gedacht und gehofft habe, dass es keine Krisen oder keine Leiterfahrungen mehr gibt oder gab. Doch, die gab es. Vor gut 10 Jahren bin ich in eine tiefe Krise hineingeraten. Sie hatte mit meiner Familie zu tun. Aber zur selben Zeit auch in eine tiefe Gemeindekrise. Mir war es, als würde der Boden mir unter den Füßen weggezogen. Und ich habe sehr oft nachts zu Gott geschrien. Und es sind viele, viele Tränen geflossen. Aber immer wenn ich nachts aufgewacht bin, habe ich einen leisen Satz in meinem Inneren gehört. Fürchte dich nicht. Immer wieder war dieser Satz da. Fürchte dich nicht. Ich gebe zu, dass ich am Anfang gedacht habe, alles wird gut. Es wurde nicht gut. Zumindest nicht so, wie ich es erhofft und erbeten habe. Und doch habe ich gespürt, dass Gott mich sieht mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer und mit dem, was in meinem Inneren zerbrochen war. Wir haben vorhin ein Lied von Tamara gehört, wo es heißt, und wenn deine Welt zerbricht, hoffe ich, du meldest dich. Und wenn du es selbst nicht kannst, bin ich stark für dich. Und wenn deine Welt zerbricht, hoffe ich, du meldest dich. Dann bauen wir sie wieder auf, du und ich. Jesus hat mir in dieser Zeit Menschen an die Seite gestellt, die mich ermutigt haben und mir etwas zugetraut haben. Trotz meiner Schwäche und diesem alten Gefühl, was wieder hervorkam, nicht zu genügen. Ich habe in der Zeit schon einige Jahre bei Team F fest mitgearbeitet. Und genau in dieser Zeit, wo ich mich so schwach gefühlt habe, bin ich angerufen worden, ob ich in Paraguay mit eine Seelsorgeschule aufbauen würde. Und unter anderem bin ich angefragt worden, ob ich in Rumänien bei Familienaufstellungen in Hannover mitarbeiten würde. Ich möchte diese Zeiten nicht vermissen. Es waren segensreiche Zeiten, Zeiten, in denen mir mein himmlischer Vater ganz nah war. Gott konnte mich trotz meiner Schwäche gebrauchen. Ja, und vielleicht gerade sogar deswegen. Und doch wusste ich damals schon, dass ich irgendwann mir noch einmal Hilfe suchen musste. Und vor ein paar Jahren war es soweit, dass ich mir eine Telefonnummer herausgesucht habe von einer christlichen Therapeutin, die ich kennengelernt hatte. Aber es hat noch Wochen und Monate gedauert und ich habe dauernd überlegt, ob ich anrufe oder nicht. Und dann eines Tages auf einem Konzert, und ich war nicht oft auf einem Konzert, stand sie plötzlich vor mir. Es war mir, als würde Gott mir einen Schubs geben und sagt, hier, mach es. Und ich habe dann noch mal anderthalb Jahre eine Psychotherapie gemacht bei ihr. Für mich war das eine sehr wichtige Zeit. Oft, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, wünschte ich mir, dass Gemeinden für Seelsorge oder Therapie offener wären. Natürlich weiß ich, dass es heute schon viel anders geworden ist, dass Gemeinden auch offener geworden sind. Aber damals, vor über 30 Jahren, war das noch nicht so. Und doch erzählen mir immer wieder auch Menschen, dass sie in ihren Gemeinden keine Möglichkeit dafür bekommen oder sogar noch Sätze zu hören bekommen, dass sie doch besser sich nur die Hilfe bei Jesus suchen. Und das erinnert mich an einen Satz, den ich auch vor über 30 Jahren zu hören bekommen habe. Seelsorge sei Totengräberei. Siehe, ich mache alles neu, stand in der Bibel. Christen brauchen keine Seelsorge. Ich glaube, es ist ein Geschenk, dass wir uns auch Hilfe suchen dürfen. Und ich bin heute zutiefst überzeugt davon, dass Gott mich von Anfang meiner Geburt an gesehen hat. Und vielleicht gerade aufgrund meiner Lebensgeschichte wusste, dass ich mich mit Menschen oder mit Menschen mit Wunden oder mit Leiterfahrungen hineinversetzen kann. Dass ich Geduld habe, auch wenn ich sie länger begleite. Obwohl ich eigentlich kein geduldiger Mensch bin. Er hat mir Türen geöffnet, um Menschen zu begleiten. Heute habe ich keine Angst mehr davor, dass Gott mich straft. Ich darf Fehler machen, mit meiner Schuld zu Gott gehen und darauf vertrauen, dass ich seine Liebe durch meine Schuld und durch mein Versagen nicht verliere. Ganz, ganz selten kommt mal so ein Gedanke wieder hoch, wenn gerade ganz vieles irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber es beherrscht mich nicht mehr. Wir haben vorhin das Lied von Martin Pepper gehört, wo es im Refrain heißt, Kraft in schweren Zeiten, Geborgenheit im Sturm, Hoffnung, die mich trägt, Licht, das in mir lebt, Jesus Christus. Da, wo wir ihn angenommen haben, lebt er in uns. Aber ich kann nur jeden Mut machen, da, wo wir an Grenzen kommen, wo wir merken, wir werden alleine mit bestimmten Dingen oder Leiterfahrungen oder Schmerz nicht fertig, sich Hilfe zu suchen. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, sich jemanden anzuvertrauen, dass es Mut kostet. Aber das ist genau die Stärke und nicht Schwäche, sich Hilfe zu suchen. Und wenn ihr meint, vielleicht Mose hatte doch auch keinen Seelsorger oder Therapeuten, ich weiß nicht. Wenn über Mose berichtet wird, dass er mit Gott wie mit einem guten Freund geredet hat, ist Gott für mich der beste Seelsorger. Zwei kurze Geschichten nur angerissen. Eine Familie, die ich kennengelernt habe, eines ihrer Kinder ist in die Drogen hineingekommen, war drogenabhängig. Und sie haben mit ihrer Familie eine Arbeit aufgebaut, um mit Drogenabhängigen zu arbeiten, mit Eltern, die Ähnliches erlebt haben, zu arbeiten. Und daraus ist etwas richtig Großes und Gutes geworden. Oder eine Freundin von mir, deren Tochter vor einigen Jahren, mit 24 Jahren, starb, weil sie umgebracht wurde. Und sie hat unter anderem an einem Versuchsreihe teilgenommen, wo sie in Gefängnisse gegangen sind, mit Tätern geredet haben. Und sie hat Erstaunliches beschrieben, was passiert ist. Dass Täter auf einmal geweint haben, dass sie um Vergebung gebeten haben. Und dass es das erste Mal war, dass manche von ihnen berührt waren und begriffen haben, was sie getan haben. Ich schließe mit einigen Worten die ich vor kurzem gelesen habe. Unter der Überschrift Scherbenhaufen Schönheit heißt es: Manchmal stehe ich im Scherbenhaufen und würde ja so gerne glauben, dass das für irgendetwas gut ist. Aber oft genug bleibt der Sinn verborgen, wenn es überhaupt einen gibt. Was es zweifellos gibt, einen Morgen, einen neuen Weg, weil ja selbst wenn in mir alles steht, sich die Welt noch weiter dreht. Ein Scherbenhaufen macht es schwer zu laufen, aber genauso schwer stehen zu bleiben. Also gehe ich weiter, irgendwie weiter. Und mit der Zeit fange ich an zu ahnen, es liegt eine tiefe Schönheit, da wo Zerbruch ist und wir Heilsein erleben, wo Verlust ist und wir vielleicht etwas reicher weitergehen, wo Kaputtes so kaputt ist, dass es vielleicht nicht reicht, es zu kleben, deswegen suchen wir es gar nicht und merken plötzlich, wie das Leben etwas Neues daraus bastelt, die Geschichte weiterschreibt und wie man manchmal auch mit schwerem Gepäck wieder leichter reist. Und das ist ein Wunder, ein Gotteswunder. Amen.